So, dann herzlich willkommen zum nächsten Vortrag beim Chemnitzer Linux-Tag. Der Jean, der wird uns jetzt Libre Workspace vorstellen. Viel Spaß dabei.
Ganz herzlichen Dank für die kurze Einführung. Und ich würde sagen, wir legen direkt gleich mal los mit einer Cloud in den eigenen Händen. Das ist so ein bisschen das Ziel des Projektes. Da werde ich euch heute ein bisschen was zu erzählen. Wir werden uns das auch mal live ansehen, so auf welchem Stand das aktuell ist. Und vielleicht ganz kurz davor das ein oder andere Wort über mich. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher. Ich habe Informatik an der FU Erlangen-Nürnberg studiert. Und man kennt mich unter anderem durch den YouTube-Kanal Linux Guides. Kurze Frage, ich bin immer neugierig. Wer von euch hat davon schon mal was gehört? Einfach mal die Hand heben. Ja, da sind ein paar. Freut mich sehr. Und in der Serveradministration bin ich tätig seit dem Jahr 2020. Genau, ich würde sagen, das reicht doch erstmal und wir starten direkt mal durch mit dem Thema. So, wir versetzen uns mal in eine Familie oder vielleicht auch ein Unternehmen, was jetzt beispielsweise aktuell Microsoft 365 nutzt oder eventuell nutzen würde und es möchte aber auf Linux umsteigen, möchte freie Software nutzen, möchte die Daten in der eigenen Hand haben. Dann kommen wir da doch Open Source technisch immer wieder auf die gleichen Hürden. Zum einen sind viele freie Softwareprojekte gar nicht so einfach, erstmal zu konfigurieren, zu installieren, vor allem wenn man mal ein bisschen spezifischer werden möchte, muss man dann doch schon ganz schön tief in die Trickkiste greifen bzw. viel Erfahrung mitbringen und zumal sind natürlich auch Organisationen und natürlich auch ja, der Admin selber oder eventuell ja, der Serverbetreiber selber doch überfordert, ja, welche Software nehme ich denn jetzt? Es gibt natürlich im Bereich der Open Source Software bzw. der freien Software doch zahlreiche Projekte. Wie verknüpfe ich die am besten? Was für Technologien verwende ich da, wie sichere ich das Ganze ab, wie betreibe ich das Ganze, wer kümmert sich drum, wen kann ich vielleicht mal anrufen, wenn ich mal eine Frage oder ein Problem habe und dann auch so ganz klassische Sachen, ja, ich will natürlich auch, dass die Daten mir erhalten bleiben und nicht irgendwie irgendein Softwarefehler mir alles wegräumt und natürlich auch Backups beispielsweise. Das sind nur ein Auszug an verschiedenen Problemen, die ja, tagtäglich verschiedenste Personen immer wieder adressieren und genau da möchte ich ansetzen mit dem Projekt Libre Workspace. Genau, vielleicht ganz kurz von weg, das Projekt ist komplett kostenlos, es ist absolut freie Software, es ist unter der GPL3 Lizenz veröffentlicht, das heißt, jeder kann mitwirken, das forken, sich inspirieren lassen und auch gerne weiter verbreiten. Also das soll eben ja, freie Software sein, so wie es eigentlich bei jedem Serverprojekt sein sollte. Was für Komponenten haben wir denn da? Naja, erstmal grob eigentlich alles, was jetzt so ein klassisches Google Workspace oder MS365 anbietet. Also einmal sowas wie eine Datei-Cloud, wenn man so möchte. Man kann Dateien hochladen, synchronisieren, teilen, im Team bearbeiten. Alles, was man halt eben machen möchte. Also sozusagen das eigene Dropbox. Die ein oder andere vermutet da vielleicht schon die ein oder andere freie Software dahinter. Kommen wir gleich dazu. Groupware-Funktionen, so etwas wie Kalender, Kontakte, dass man das gemeinsam synchronisiert, dass man Personen einladen kann, dass man gescheit Meetings durchführen kann und das jetzt nicht auf irgendeiner Instanz, so wie Zoom jetzt 45 Minuten Lizenzen oder sowas, sondern halt, dass einem wirklich alles gehört, dass man alles unter der eigenen Kontrolle hat und auch alles auf der eigenen Hardware läuft. Genau, Online-Office, wenn man mal ein bisschen was bearbeiten möchte, wird auch immer populärer oder mal schnell bearbeiten möchte auch. Natürlich so etwas wie Kollaboration, also Meetings, Chat, ganz klar. Relativ viel hat sich ja jetzt in den letzten 5 Jahren in der Hinsicht gewandelt, auch zum Positiven im Bereich Open Source haben wir viel Entwicklung gesehen und das kann man auch gut mitnehmen. Und auch relativ neu jetzt mit dabei ein ja, Linux in der Cloud. Ja. Windows will es wahrscheinlich mit Windows 12 auch schon mal machen, dass man das nur noch in der Cloud nutzen kann. Naja, dann können wir das ja auch einfach in der Linux-Welt machen, sodass man dann von überall aus seinen Desktop quasi mitnehmen kann, sobald man eine Internetverbindung hat. Und das Einzige, was man dazu braucht, ist ein Webbrowser und das Ganze ist trotzdem auf einem ordentlichen sicherheitstechnischen Standard. Ja, und dann noch einmal, das ist jetzt eine Basis, wunderbar, die brauchen die meisten Leute, aber andere wollen dann vielleicht dann doch nochmal speziellere Projekte laufen lassen, wie ein Paperless NGX, wenn das vielleicht dem einen oder anderen was sagt, ist eine Dokumentenverwaltung und viele, viele weitere Software. Das heißt, das Ding soll eine Basis bilden und dann eben ja, per Add-ons relativ einfach erweiterbar sein, was es tatsächlich jetzt auch schon ist. Und bei circa ja, 50 Instanzen, wo wir wissen, dass die produktiv aktuell betrieben werden. Das Projekt ist also noch relativ neu, aber wächst eben stetig an. Ja, ich habe es ja auch schon mal ein bisschen gesagt oder schon mal verlauten lassen. Man kann es entweder komplett in der Cloud betreiben, das heißt, man muss sich nicht erstmal groß um die Hardware kümmern. Ist manchmal auch ziemlich cool, vor allem wenn man reinkommen möchte und erstmal keine große Hardware betreiben möchte. Und kann das aber auch auf eigener Hardware, das heißt on-premise, betreiben, beispielsweise zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und das ist auch cool. Man kann es entweder öffentlich betreiben oder man kann es auch lokal in seinem eigenen Netzwerk betreiben mit eigenem HTTPS-Zertifikat und so weiter und so fort. Das heißt, ja, also einem sind da eigentlich keine Grenzen in der Hinsicht gesetzt. Und man kann das entweder auf einen komplett neuen Server packen oder auch schon bestehende Server damit, ja, ich sag mal, ausstatten. Hauptsächlich läuft das auf Ubuntu und Debian, wobei wir uns immer mehr in Richtung Debian konzentrieren. Genau, ist einfach am Ende der aktuell jedenfalls sehr verlässlichere Standpunkt, würde ich sagen. Ja, wie kann man das nutzen, beziehungsweise worauf können wir da überall zugreifen? Eigentlich von allen Geräten, die man sich vorstellen kann, vom Handy über einen Windows-Rechner, über einen Linux-Rechner oder auch nur über einen Webbrowser. Backups beispielsweise werden auch schon automatisch unterstützt, dass man das relativ einfach einrichten kann. Das kann man entweder auf einem anderen Linux-Server machen, auf einem Synology sogar, haben relativ viele tatsächlich rumstehen. Vielleicht mal zur Frage, wer von euch hat eine Synology vielleicht sogar zu Hause? Einfach mal die Hand heben. Ja, sind ein paar, ne? Also ist immer wieder verwunderlich. Also finde ich schön natürlich in gewisser Weise. Das kann man tatsächlich auch direkt anbinden oder einfach in die Cloud packen. Hat den Vorteil, dass es außer Haus ist. Das heißt, man hat das Klumpenrisiko nicht, wenn das Haus abfackelt oder so. Kann das trotzdem noch verschlüsselt lagern, sodass der Hoster damit erstmal nichts anfangen kann. Kann man machen, wie man möchte. Wie gesagt, das sind verschiedene Optionen. Genau. So, jetzt habe ich erstmal ganz viel Theoretisches gelabert. Schauen wir uns das Ganze doch mal in der Praxis an. Man startet in der Regel vom Portal aus. Das ist so ein bisschen das, was alles zusammenfasst. Und da haben wir verschiedene Apps drauf, die direkt beispielsweise vorinstalliert sind. Das ist beispielsweise einmal eine Nextcloud. Schauen wir uns gleich nochmal an. Kurze Frage, wer von euch hat schon mal was von Nextcloud gehört? Beziehungsweise fast alle, ne? Dann sparen wir uns vielleicht sogar die große Vorstellung von Nextcloud. Element bzw. Matrix darunter, als wenn man so möchte, eigener WhatsApp-Server oder Slack-Server oder Discord-Server, wenn man so möchte. Dann eben der Cloud-Desktop, wo man wirklich ja, eine voll funktionsfähige Arbeitsfläche im Browser betreiben kann. Jitsi zur Online-Meetings-Kommunikation und dann eben die Erweiterbarkeit. Das sind jetzt hier auf diesem Demo-Portal nur zwei kleine Sachen mit drauf. Das ist jetzt hier einmal ein Datenbankmanagement-Tool und ein kleines eigenes Projekt, was ich mal weitermachen muss. Genau, ja, das ist so ein bisschen der Startpunkt und wir sehen uns auch direkt. Ich bin angemeldet, das sieht man hier oben rechts. Bin als Administrator drin, kann mich einfach mal ausloggen, melde mich einfach nochmal an. Wir haben eine zentrale Nutzerverwaltung in diesem LibreWorkspace. Das heißt, am Ende funktioniert das Ganze über Samba und darüber ist ein OpenID Connect mit drin für Single Sign-On. Für diejenigen, die das wissen oder die damit was anfangen können, für alle anderen, die es nicht verstehen, halb so wild, erkläre ich gleich alles nochmal. Ja, melden wir uns nochmal ganz kurz an. Das ist Ganze natürlich durch Brute Force Mechanismen abgesichert und wir haben auch direkt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin, wenn man möchte. So, und dann sind wir angemeldet und wie gesagt, das ist so ein bisschen der Start von dem Ganzen und am Ende kann man dann sich beispielsweise auch ganz einfach dann in der Nextcloud anmelden und zack, man hat eine eigene Nextcloud direkt kann mit der arbeiten. Habe jetzt beispielsweise auch die Präsentation hochgeladen. Man kann als Online-Office-Lösung entweder Collabora Online, was eher eine LibreOffice-mäßige Lösung ist, sage ich mal, nutzen, oder beispielsweise auch OnlyOffice, was wir jetzt hier drin haben. Und dann sehen wir jetzt hier die Präsentation, die ich euch gerade zeige, wie man die dann nochmal bearbeiten kann, eben ganz entspannt. So, ansonsten hat das Ding auch nochmal Kalender, Kontakte, Funktionalitäten in Nextcloud. Aber kurze Frage, kennt jemand von euch nicht Nextcloud? Keiner meldet sich für die Aufzeichnung. Sehr cool. Okay, gut. Dann denke ich, haben die meisten das von euch schon mal gesehen. Das ist doch ziemlich schön. Ja, das Ganze ist durch eine Gruppensynchronisierung auch drin. Das heißt, wir können unsere Nutzer alle zentral hier einmal verwalten im Portal. Und dann kann ich hier einmal alle Benutzer sehen, Benutzer verwalten, hinzufügen, beispielsweise auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurücksetzen, Gruppenmitgliedschaften verwalten, so jetzt ein ganz klassisches Nutzermanagement. Nicht zu tief greifen, muss man sagen, also ich orientiere mich da vor allen Dingen sehr an dieser Gruppenrichtlinie, beziehungsweise an dem Ansatz, den auch Linux vor allen Dingen verfolgt, dass man da eben relativ viel durch Gruppen verwaltet. Genau. Ansonsten für den Heimbenutzer oder für diejenigen, die das auf eigener Hardware betreiben, kann man auch super einfach Daten importieren oder auch ganz einfach nochmal exportieren, einfach aus dem System komplett rausbekommen. Das kann man durch den Daten-Import-Export machen, schließt man seine Festplatte an und kann dann hier relativ einfach auswählen, was für auf welche Festplatte ich das exportieren möchte, beispielsweise den kompletten Server oder auch beispielsweise, wenn ich jetzt alle meine Filme oder irgendwelche Unternehmensdaten groß importieren möchte, kann man das dann halt da auch eben direkt zentral machen, beispielsweise. Ja, so ein bisschen das Herzstück von dem Ding ist die Systemverwaltung, denn die zeigt uns in einem Blick, wie geht's dem Server, was macht der Server, was kann der so, zeigt einmal eine Version an, auf welchem Betriebssystem läuft das, wie gesagt, aktuell sind die meisten auf Debian 12 und wir sehen auch eine Prozessorlast, wie es dem Server gerade geht und so weiter und so fort, ganz normale Vitaldaten, wir sehen auch unsere Backups, die Backups werden im Hintergrund mit Borg gelöst, komme ich auch nochmal vielleicht gleich drauf, das heißt, jeden Abend, beziehungsweise jeden Frühmorgen um ca. 2 Uhr macht das Ding Backups von allem drum und dran und sichert sich komplett auf eine andere Instanz, wovon man tatsächlich den kompletten Server und alles wiederherstellen kann, wenn man möchte. Dann haben wir einmal die automatisierten Updates. Genau, dass eben die Software auch stets up-to-date bleibt. Und eventuell auch nochmal ein kleiner Reminder, beziehungsweise Hinweis, das System meldet sich auch, wenn es irgendwie Probleme gibt. Das heißt, wenn eine Festplatte vorläuft, wenn ein Backup nicht funktioniert hat, bekommt man dann auch direkt eine E-Mail gesendet. Dann schauen wir uns mal die Konfiguration ganz grob an. Also kann man natürlich einmal die E-Mail konfigurieren, dass das Ding auch einem E-Mails schickt, beispielsweise auch Passwort-Vergessen-Funktionen und so weiter und so fort. Also wirklich einfach eine Identity Management-Umgebung in gewisser Weise auch. Und dann kommen wir eigentlich zum Herzstück vom Libre Workspace, was den eigentlich erst ausmacht. Wir haben jetzt erstmal eine coole Basis, mit der wir gut arbeiten können, aber wir können das Ding auch erweitern. Und das relativ einfach mit sogenannten Modulen. Tatsächlich ist das ganze Ding so modular aufgebaut, dass man möchte, auch nur diese Portalsoftware betreiben möchte und dann seine ganz eigenen Sachen dann mit relativ einfachen, selbstgeschriebenen Add-ons betreiben kann. Wir schauen uns das auch nochmal gleich ganz grob an, inwiefern das aussieht. Aktuell haben wir so circa 25 bis 30 Add-ons, das wächst aber auch stetig. Genau. Tatsächlich kann man dann wirklich in einem Klick dann Software installieren. Beispielsweise nehme ich jetzt einfach mal den Vault Warden her, wähle Installieren aus, wähle nochmal Installieren aus und wir werden dann sehen, dass das jetzt in 2-3 Minuten dann tatsächlich verfügbar ist und das dann direkt in der Domäne hinzugefügt ist. Genau. Das dauert jetzt ein bisschen. Genau. Währenddessen zeige ich euch nochmal ganz kurz. Gehen wir nochmal hier ein bisschen weiter. Die Bestandteile können wir uns auch nochmal anschauen. Ihr habt ja schon so ein bisschen was gesehen. Aus was besteht das Ding ungefähr? Wir haben einmal ein Debian als Unterbau, wie gesagt, ganz häufig. Eine Nextcloud, erstmal nichts Wildes. Collabora und dann einmal Jitsi. Element Matrix. Das sind jetzt so diese klassischen Basisanwendungen, die man immer mit drin hat, wenn man möchte. Kann man aber, wie gesagt, auch sich ganz einfach, das ist dann im Setup zu sehen, wirklich mit einem Klick aktivieren. Hey, ich möchte jetzt für diesen Server nur eine Nextcloud oder ich möchte für diesen Server nur ein Element oder ich kann das genauso konfigurieren, wie ich möchte. Wir haben Cinnamon einfach als Desktop-Umgebung. Das ist der Desktop, den Linux Mint auch selber nutzt. Schauen wir uns auch gleich nochmal an, was das Ding so macht. Und dann eben einmal nochmal die Portalsoftware, die ist, da steckt, ich sag mal, die hauptsächliche Arbeit mit drin. Und das ist am Ende ein einfaches Python-Projekt mit Django geschrieben. Genau, relativ simpel gehalten, dass man da auch gut, ich sag mal, weitere Funktionalitäten mit reinbauen kann. So, schauen wir mal, ob er wieder da ist. Ich glaube, er braucht noch ein Momentchen. Dann geben wir ihm noch mal ganz, ganz kurz Zeit. Portalmäßig habe ich euch schon mal ein bisschen gezeigt. Ja, wir sind live, ne? Das ist blöd. Weil ich würde mich jetzt am liebsten kurz warten, bis der hier durchgelaufen ist. Aber ja, immer gerne.
Ja, weil ich habe dann nicht einfach die Funktionalität von dem Kalender, weil lässt sich das sinken mit dem Anbieter oder auch anderen.
Die Frage war, wie kann ich die Kalender synchronisieren mit gängigen Software bzw. Handys oder auch Thunderbird. Das geht tatsächlich ziemlich gut. Also wir haben zwar in der Nextcloud ein Single Sign-On drin, das heißt, man meldet sich über das Portal an, kann aber App-Passwörter anlegen, womit man dann ganz einfach über eine CalDAV-Schnittstelle dann diese Dienste einbieten kann. Also Thunderbird hat das direkt auch drin, kann man hinzufügen, hey, ich möchte einen Kalender im Netzwerk hinzufügen, fügt einfach nur die Nextcloud-Adresse hinzu und dann zieht er sich das raus beispielsweise. Und genauso ist das beim Handy beispielsweise. iOS kann das direkt, muss man sagen, das können die echt gut. Bei Android braucht man auch mal eine zusätzliche App, das ist DAVX5, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Nextcloud mit Android verbinden, gern auch mal da reinschauen, dann sieht man das auch nochmal, wie das gemacht wird, ist innerhalb 5 Minuten erledigt und wurde auch Gott sei Dank in den letzten Jahren nochmal deutlich einfacher. Ja, nehmen wir doch einfach nochmal die Frage da hinten.
Ich würde das gerne mit ergänzen. Ich habe das Problem mit Nextcloud, dass ich zum Beispiel Kontext bzw. Kalender nicht aktualisiert kriege und damit einfach die Synchronisation mit dem Handy über das DAVX nicht funktioniert. Bietet dann die Cloud
Ja, also die Frage war, irgendwie bekommen Sie es jetzt trotzdem nicht hin, ob es da irgendwelche zusätzliche Optionalitäten gibt, die das Libre Workspace mit integriert. Eigentlich soweit erstmal nicht, es implementiert einfach nur Nextcloud da kann man mal auch gerne gemeinsam mal schauen, woran das liegt. Es kann an verschiedenen Sachen liegen, es kann beispielsweise an HTTPS-Zertifikaten liegen, dass das System das momentan noch nicht kann oder vielleicht auch nochmal ganz eigene Sachen. Aber normalerweise funktioniert es eigentlich ziemlich problemlos, dass man da ganz normal wie sein Google-Kalender oder iCloud-Kalender dann ganz einfach synchronisieren kann.
Ich habe jetzt mal LibreWorkspace aufgesetzt, ausprobiert, dann auch meine Nextcloud auf meine Poster aufgesetzt und festgestellt, dass ich am iPad diese Nextcloud erst nicht mit der Nextcloud verbinden kann.
Ja, also die Frage war diesbezüglich Libre Workspace und also Nextcloud vor allem dahinter und im iPad. Das kann man sich nochmal genauer anschauen. Also wir haben viele iOS-Geräte, die damit gut klappen. Die Sache ist, ich habe es mir noch nicht auf dem iPad angeschaut, bin ich ehrlich. Also ich habe jetzt da auch noch keine Rückmeldung diesbezüglich bekommen. Aber ich glaube, das ist eher so eine Sache, wo man beim Nextcloud mal schauen kann, woran das da liegt. Also am Ende implementiert Libre Workspace ganz einfach eine Nextcloud, wenn man so möchte, und verbindet die mit diesem zentralen Nutzermanagement. Genau. So, und jetzt sind wir live. Das ist auch mal ganz schön, dass es passiert. Irgendwie möchte der mir gerade nicht mehr hochkommen. Von daher machen wir einfach mal weiter und wir schauen vielleicht nochmal ganz kurz. Das zeige ich euch vielleicht nochmal später. Oder notfalls starte ich mal kurz neu. Gut. Wir haben ein anpassbares Dashboard, vielleicht das auch mal kurz gezeigt. Wir haben jetzt hier natürlich ein Libre Workspace Branding, kann man so umbauen, wie man möchte, eigene Icons hinzufügen, auch eigene Startseiten. Also wir haben auch ganz häufig nur, dass das Leute verwenden, auch nochmal zusätzlich als, ich sag mal, Einstiegspunkt für ihre gesamte IT. Das heißt, wenn man sich anmeldet, werden mehrere Kacheln erscheinen, wo man dann einfach drauf hingreifen kann. Ist am Ende, wenn man möchte, eine relativ einfache Linkliste, aber eben auch so eine Sache, die man immer wieder braucht und dann auch eben auch so designen kann, wie man möchte. Also das ist da erstmal drin. Dann schauen wir nochmal weiter. Wir haben die Serververwaltung in einem Blick, haben uns das angeschaut. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung hat aktuell nur zeitbasierte Token. Das heißt, man fotografiert das mit einem QR-Code in Anführungszeichen ab und hat dann das in jeder Authenticator-App drinnen. Was tatsächlich in diesem Jahr auch noch dazukommen soll, sind beispielsweise YubiKeys bzw. jede andere Web-Authentifizierung. Ja, dann haben wir im nächsten Punkt Single Sign-On haben wir auch schon mal besprochen. Self-Service für Benutzer. Jeder Benutzer kann sich selber anmelden, seine E-Mail-Adresse ändern, wenn er möchte, Passwort ändern, wenn er möchte, seine eigene Zwei-Faktor-Authentifizierung reinsetzen, wenn er möchte. Und auch sind solche Sachen drinnen, wenn jetzt beispielsweise dann doch der Nutzer irgendwas vergisst, dass der Administrator ihm das dann zurücksetzen kann. Das ist da auch alles mit drin. Wir haben eine hohe Automatisierung, das heißt, wie kann man jetzt ungefähr 50 Instanzen, also wir selber betreiben jetzt keine 50 Instanzen direkt in eigener Hand, aber es sind so circa 30 sehr wahrscheinlich, dass tatsächlich alles ziemlich voll automatisiert läuft. Das heißt, wenn so ein Ding einmal eingerichtet ist, läuft es einfach durch, es macht automatisch auch seine Nextcloud-Updates beispielsweise, das ist auch meistens relativ schlau, weil die neue Nextcloud-Version doch immer mal wieder den ein oder anderen Bug enthält, beziehungsweise noch nicht alle Add-ons mit verfügbar sind. Das heißt, man schaut schon, dass man da in so eine Enterprise-Schiene geht. Das ist da direkt mit drin, aber auch eben eine Vollautomatisierung der Backups und das System räumt sich auch jeden Tag selber auf. Wenn es irgendwas gibt, kann man sich das dann da auch nochmal, macht eben vollautomatisch und so, dass man dann eigentlich viele Instanzen auch ohne Probleme so auch betreiben kann, ohne da groß was einzugreifen. Ja, wie gesagt, die hohe Modularität ist wichtig. Wir haben eine relativ einfache Basis, Debian, Samba als Active Directory Controller. Das heißt, man kann auch, wenn man möchte, Windows-Clients daran anschließen oder Linux-Clients natürlich auch. Dann kommt tatsächlich demnächst auch, dass man das wirklich eine gute Anleitung liefern, wie man das machen kann. Kann man jetzt auch schon machen. Läuft auch schon alles auf LDAP-S beispielsweise. Also ist auch schon verschlüsseltes LDAP. Wir haben einen Webserver als Caddy, den man da verwendet. Der macht einem relativ groß das Leben einfach. Man muss sich nicht mehr mit Searchport oder sowas rumschlagen. Das Ding macht, kann sehr, sehr einfach dann HTTPS-Zertifikate ausstellen, wodurch man dann uns da auch nochmal ein bisschen Arbeit spart und der Admin sich da auch nochmal sehr viel Arbeit spart. Dann geht es weiter mit Borg als Backup-Lösung. Das Ganze speichert in Schnappschüssen. Das heißt, wir können den Server bis zu ein Jahr, wenn er zu mir halt durchgelaufen ist, zurücksetzen. Also einmal auf die letzten 6 Tage jeweils einen Schnappschuss, auf die letzten 6 Wochen jeweils einen Schnappschuss und auf die letzten 12 Monate jeweils einen Schnappschuss. Das heißt, auch wenn man dann mal erst im halben Jahr checkt, ach nein, wo ist denn die eine Datei abgeblieben oder wo ist der eine Ordner abgeblieben, dann kann man das auch nochmal im Backup relativ einfach wiederherstellen und das auch grafisch. Ich hoffe, der Server ist gleich wieder da. Vorführeffekt, schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, und als Grundlage haben wir eigentlich diese klassischen Sachen. Python, wie gesagt, ganz groß für das Interface selber. Die eigentliche Magie, wenn man so möchte, also diese eigentliche Administration, die ist so einfach wie möglich. Das sind simple Bash-Skripts mit relativ einfachen Variablen. Es sind tatsächlich 4 oder 5 Stück meistens nur, sogar häufig auch nur viel, viel, viel weniger. Und damit ja, ist das ganze Ding eigentlich dann durchautomatisiert. Wir haben ganz normale LAMP-Anwendungen, PHP, MariaDB mit dabei, die man dann direkt auch nutzen kann. Klar, die Nextcloud ist direkt so barebone auf dem Ding installiert, dass wir da die beste Kontrolle haben und auch beispielsweise solche Scherze wie KI-Integration dann reinbringen können, was dann da auch dann direkt auch bei verschiedenen Unternehmen jetzt auch läuft. Und natürlich jetzt für die Add-on-Funktionalität, auch was wir jetzt mit Vault worden sehen, nutzen wir häufig Docker. Docker ist so ein bisschen wie Flatpak oder Snap für den Server. Man hat einen Container oder mehrere Container, die eine Anwendung geben. Der Vorteil ist, dass wir das relativ einfach aufziehen können. dass man sich nicht drum Gedanken machen muss, okay, in welchem Zustand ist der Server jetzt? Und wir haben tatsächlich Instanzen teilweise mit bis zu 20 verschiedenen Anwendungen drauf, die dann ohne Probleme nebeneinander laufen und sich auch erstmal groß nicht in die Quere kommen. Und damit ist das Ding tatsächlich, ja, hat es eigentlich alle wichtigen Funktionalitäten, die man als klassischer Server-Admin, wenn man so möchte, braucht. Und das bietet eben einen guten Start. Je nachdem, das Coole ist, diese ganzen Anwendungen sind so aufgebaut, wie ich sie selber früher auch so manuell eingerichtet habe. Das heißt, es ist sehr zugänglich, sich die Docker-Config anzuschauen, andere Konfigurationen, sodass man sehr, sehr einfach nachvollziehen kann auch, wie wurden das eigentlich jetzt gemacht, wenn man dann doch nochmal etwas unter die Haube schauen möchte. Genau. Ja, Add-ons haben wir schon mal so ein bisschen durchgesprochen. Es gibt auch einen eigenen Add-on-Creator. Das heißt, am Ende ist ein Add-on einfach eine ZIP-Datei mit verschiedenen Skripts, die da drin sind. Schauen wir uns auch gleich nochmal kurz an, die dann eigentlich diese Funktionalität geben. Und der Libre Workspace führt dann einfach nur ganz stumpf das eine Skript aus. Kann man natürlich auch nochmal logisch verknüpfen. Und dann hat man damit eigentlich eine relativ einfache Basis. Ja, auch eine einfache Anbindung an dieses zentrale Nutzermanagement ist dabei. Das heißt, wenn man dann doch mal eine eigene Anwendung beispielsweise da anbinden möchte, das geht ziemlich einfach. Und wer von euch beispielsweise schon mal von Keycloak oder Authentic gehört hat, genauso auf dieser einfachen Ebene ist das sogar. Und damit kann man eigentlich ziemlich gut arbeiten. Genau. Wir haben hohe Automatisierung. Zugängliche Webserver-Konfiguration ist auch das Ganze. Wir haben Caddy als Webserver. Ist relativ unüblich noch in den älteren Anwendungen. In den neueren ist es tatsächlich doch nochmal weiter verbreitet. Kurze Frage von euch. Wer kennt Caddy zufällig? Das sind ein paar weniger. Wer kennt denn Nginx oder Apache? Das sind alle. Okay, also ganz einfach. Caddy ist Nginx oder Apache, aber nur in cool und relativ einfach zu nutzen. Einen eigenen Webserver-Eintrag, also ganz einfach einen normalen Reverse-Proxy, macht man in 3 Zeilen Code im Caddy-File. Das ist wirklich super, super einfach. Und man hat eine einzige Datei, wo der gesamte Webserver konfiguriert ist. Und er bringt alles mit HTTPS und so weiter und verbreitet sich in den letzten Jahren rasant. Ist genauso Open Source wie Nginx oder Apache. Also da grünes Licht. Und wenn ihr nur eines aus diesem Vortrag rausnimmt, schaut euch Caddy gerne mal an. Super cooles Ding. Ja, und ganz klar, ein Community Repository. Bis jetzt sind die Add-ons im Forum beispielsweise verfügbar, aber langfristig soll man halt eben die dann auch direkt im Portal ganz einfach installieren können. So, jetzt schauen wir mal, wie es dem Server so geht. Der Server scheint nicht da zu sein. Haben wir Internet? Liegt es aber im Internet? Ich versuche nur Ausreden zu finden. Lass uns mal die Seite öffnen. Die funktioniert leider, ne? Schade. Dann schaue ich mir das gleich nochmal an. Ja, so. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Add-ons an. Beziehungsweise ich kann euch auch einfach mal ein Add-on so zeigen, wie das so aussieht. Das sind jetzt gerade alle Add-ons, die ich jetzt so schon mal für verschiedene Server entwickelt habe. Da haben wir beispielsweise drin, gehen wir doch mal durch, GitLab, ne? Eigene GitLab-Instanz innerhalb halt eben dann 1 Minute oder 5 Minuten hochgezogen. Home Assistant, Vault Warden, WordPress, Dolibar, WireGuard, wenn man möchte, Vicunia, das ist eher so ein Task-Management, Mautic, vielleicht kennt das jemand, das ist so ein E-Mail-Programm, Paperless NGX ist gerade auch ganz groß im Kommen. Kurze Frage, wer von euch kennt Paperless NGX? Ja, sind ein paar, ne? Also ist ein cooles Ding, was bevor KI cool war, auch schon KI konnte, wo man einfach eine PDF-Datei hochgeladen hat. Das Ding hat einem Texterkennung drüber geschmissen und automatisch das auch in verschiedene Dokumente dann eingeordnet und gesagt, hey, das ist eine Rechnung von dieser Firma oder von diesem Klienten dann. Eben relativ viel an Anwendungen, die man da nochmal zusätzlich nutzen kann. Manche machen das, manche machen da super, super viel, manche nutzen einfach nur die Basis und das ist auch total okay. Genau. So, genau. Wir wollten uns so ein Ding anschauen. Schauen wir uns doch mal. Nehmen wir doch einfach mal Vault Warden, was wir denn installiert haben. Das habe ich mal hier als Ordner. Daraus besteht das ganze Ding. Ich schaue mal, dass ich das im Code öffne, dass wir das ein bisschen besser sehen. So, da haben wir es. Und ich mache es ein bisschen größer. Und ihr sagt dann Stopp, wenn ihr es seht. So, machen wir nicht mal so rein. Schauen wir uns die Sachen mal an. Also, wir haben relativ wenige Sachen. Einfach nur eine Konfiguration, dass Libre Workspace was mit dem Ding anfangen kann. Also, wie es heißt, von wem es ist, eine E-Mail-Adresse und auch nochmal ganz wichtig, URLs. Oder können auch mehrere URLs sein. Damit kann man einfach spezifizieren, hey, das Ding soll später unter dieser URL erreichbar sein. Jetzt ist die Frage so, warte mal, da steht doch nur jetzt in dem Fall VW. Ist jetzt nichts, kein Sponsoring oder sowas. Das Ding ist die Third-Level-Domain. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wir haben beispielsweise libreworkspace.org. Und das ist unsere Hauptdomain. Das Portal ist erreichbar unter portal.libreworkspace.org. Und Vaultwarden wäre dann erreichbar unter vw.libreworkspace.org. Genau, kann man da nochmal umkonfigurieren, wenn man das anders für seine Instanz haben möchte. Ein Bildchen, na klar, dass es irgendwie angezeigt wird. Schwarz auf schwarz, sieht man jetzt nicht so viel. Und das Eigentliche, die eigentliche Magie ist meistens immer im Setup. So, wie funktioniert das Ding? Eigentlich relativ einfach. Wir schauen, dass wir Konfigurationsdateien erstellen, wo wir das Ganze dann später durchblicken können. Das machen wir meistens im Root-Ordner. Kann man sich auch irgendwo anders machen. Wir haben uns das erstmal dazu entschieden, dort zu machen. Und dort kann man dann dort wird dann einfach eine Docker-Compose-Datei abgelegt. Docker-Compose, kurz Frage, wer von euch kennt Docker-Compose? Sind ein paar, aber ein paar nicht, das ist gut. Das ist am Ende einfach nur eine Beschreibung, wie eine Anwendung aufgebaut wird über dieses Docker-Container-Format. Und das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr einfacher File. Der sagt uns einfach jetzt nur, hey, bitte nimm das Image, schau, dass du mir einen gewissen Port gibst, und schau, dass du mir genau die Datenpersistenz sozusagen drin hast und dass es immer hochkommt, wenn ich den Server auch neu starte. Mehr sagt das Ding nicht. Häufiger sind solche Sachen auch ein bisschen komplizierter, aber ich denke, für den Anfang reicht das. So, das heißt, wir sagen jetzt unserem Server, hey, bitte zieh das so auf. Und dann machen wir das Ganze im nächsten Befehl mit Docker Compose Update. Das heißt, das ganze Ding wird hochgefahren und danach ist der Service schon oben erreichbar. Mehr müssen wir da erstmal nicht machen. Das machen meistens die Entwickler selber von dem Ding oder von der Anwendung, dass sie meistens schon Docker Compose Files bereitstellen. Manchmal ist es nicht so einfach, manchmal bauen wir es auch selber. Aber genau, in dem Fall kann man das da gut nutzen. Und jetzt müssen wir nur noch unserem Server Bescheid sagen, ja, wie wollen wir das denn erreichen? Jetzt ist das Ding schon da, aber jetzt müssen wir uns doch irgendwie durch dieses Netzwerk durchstängeln. In dem Fall sagen wir einfach, hey, wir wollen uns dann unter dieser URL, die wir eingestellt haben, erreichen und dann die Domain und dann ist es durch. Und dann, wenn wir eine interne Domain haben, dann schauen wir, dass wir dem Webserver sagen, hey, versuch gar nicht irgendwo außen dafür ein Zertifikat zu bekommen oder für diejenigen, die das eventuell nicht wissen, was das mit Zertifikaten ist. Wenn wir immer ins Internet gehen, können wir auf irgendeine Webseite gehen und wenn wir dann oben hinschauen, sehen wir immer, Verbindung ist sicher. Das heißt, es ist Ende zu Ende verschlüsselt per HTTPS und das macht eben Caddy auch selber liefert uns das halt eben direkt. Aber wenn das Ganze lokal läuft, nur bei uns, dann kann das keiner von außen verifizieren, also auch der Webbrowser erstmal nicht mehr. Ist das jetzt der richtige Server, den der Nutzer da versucht aufzurufen oder was ganz anderes? Und das kann man da halt eben nochmal definieren. Dann sagt man dem Webserver, hey, lade ich einmal neu und dann ist es schon durch. Ne? Das ist jetzt ein relativ einfaches Skript. Und dann haben wir einmal Update-Skripts, einmal Remove-Skripts, die sind in dem Fall auch relativ einfach gehalten und sowas ungefähr auch schon so wirft einem der Add-on-Creator ohne große Probleme raus. So, schauen wir mal. Der mag immer noch nicht, ne? Da muss ich ihn wirklich gleich mal neu hochziehen. Genau, ja, Linux in der Cloud, ich glaube, wir machen das wirklich mal kurz. Ich ziehe ihn mal wirklich ganz schnell hoch, dass wir uns das weiter ansehen können, denn jetzt wird es eigentlich nochmal spannend. Genau, das mache ich mal kurz und ich glaube, dafür packe ich euch mal ganz kurz auf einen anderen Display. Join Displays, Apply. Oh, das sieht schon mal halbwegs gut aus. Ja, jetzt. Perfekt. Dann ziehen wir doch das mal schnell rüber. Und dann arbeite ich mal ganz schnell. den brauchen wir. Gibt es Fragen währenddessen? Gibt es Fragen? Es gibt ein paar Fragen. Gerne.
Ich habe vor uns gesehen, weil es in der Config das VB deklariert und das aber dann in der anderen Datei auch nochmal.
Ja. Die Frage ist, warum das zweimal drin steht, die VW in den Config-Files. Komme ich gleich nochmal dazu. Das liegt an der Erkennung von dem Portal. Also der Webserver ist schon mal das Richtige, das stimmt, aber das Portal muss natürlich wissen, von welchem Eintrag ist jetzt dieses Add-on? Welches Icon muss ich dem zuordnen? Deswegen ist es dann nochmal definiert. Aber du hast recht, wenn man das skripttechnisch nochmal umändert, kann man diese Domain komplett nur von dieser Config abhängig machen. Das stimmt tatsächlich. In der Regel ist es dann schon so gebaut, dass man das einfach mit der Standard-Domain nimmt. In dem Fall hast du recht, ja, kann man es an zwei Stellen dann ändern. Genau. So, wir schauen mal schnell, dass ich jetzt hier mal ihm mal sage, was da los ist. Da sind wir drauf. Was ich jetzt am Ende erstmal mache, ist Libre, ich kann euch ja das mal zeigen. Komm, wir sind doch live, oder? So, zack. Also ich bin jetzt hier auf dem Server drauf, ganz einfach per SSH. Und was ich jetzt einmal eingebe, ich glaube, dafür gehe ich sogar, mache ich jetzt einfach mal hier, na, wie zieh mal, ja. Das ist doch was. So, der Server heißt Gabriel, nicht wundern. Ich gebe immer deutsche Vornamen. So. Ich restarte jetzt erstmal den Webservice vom Portal und wir schauen uns mal an, was der jetzt mit uns macht, ob das gut ist oder ob dann Libre Workspace oder der Webserver eventuell Probleme hat. Das sieht jetzt hier nach dem Webserver aus. Also ich check das nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, ich schaue, dass ich den Webserver neu starte. Ja, der braucht ein bisschen. Jetzt ist er auch da. Hoffe ich. Nee, wo hat sich der Cache hat uns einfach ein Problem geschmissen. Doch, jetzt ist er da. Super, okay. So, das heißt, ich mache mal die Bildschirme wieder zusammen, sonst sehe ich das nämlich nicht. Screen. Tatsächlich, was ich auch nach dem Vortrag nochmal machen werde, ist mir das nochmal etwas genauer anschauen, warum er das eventuell gemacht hat. Vor dem Test hat er es ohne Probleme natürlich gemacht. Aber gut, live ist natürlich auch immer cool. So, jetzt sind wir aber da. Vault Warden ist da. ja, wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, zack, haben wir da Vault Warden und können das dann einfach nutzen. So, wir schauen uns aber mal den Cloud Desktop an. Das ist jetzt ein relativ neues Feature. Wir haben unseren Linux Desktop, unseren eigenen Linux-Rechner, wenn wir möchten, in der Cloud. Und das, wie gesagt, alles läuft auf der eigenen Hardware. So, ich bin jetzt hier in einem Webbrowser und mit ein bisschen Geduld haben wir gleich unseren eigenen Desktop. Da ist er. Und das ist jetzt hier ein Cinnamon Desktop mit einem voll funktionsfähigen Environment, worauf wir ganz normal arbeiten können, wie wenn wir bei uns wären. Ich bin jetzt hier gerade per WLAN verbunden. Das Ding läuft jetzt hier gerade auf einem Hetzner-Server. Und ich sage mal, die Responsiveness, beziehungsweise die Reaktionszeit hier, die kann sich sehen lassen und dann kann man hier auch ja, seinen eigenen Desktop haben und das immer auch von überall aus unterwegs und kann darauf arbeiten. Das kann vor allen Dingen hilfreich sein für Anwendungen, die es normalerweise nicht als Webservice direkt gibt. Das heißt, wenn man da doch die ein oder andere Sache hat, die man von überall aus erreichen möchte, dann kann das sinnvoll sein oder wo man, was man halt auf einem Platz haben möchte. Und da haben wir schon verschiedene Anwendungsszenarien. Kann auch sehr gut für Thin Clients sein. Wie gesagt, man braucht nur einen Webbrowser und zack, man hat seinen eigenen Linux-Desktop. Und das, genau, jeder Nutzer hat seinen eigenen Desktop, kann damit arbeiten, wie er möchte. Und das ist genau, jetzt so ein Feature, was da jetzt neu dazugekommen ist und was jetzt auch gerade in der Erprobung ist. Man kann die Zwischenablage synchronisieren, man kann gemeinsame Dateien auch schon nutzen über die Nextcloud. Was noch fehlt, dass man direkt Dateien reinziehen kann. Das wird im nächsten Schritt kommen und dann hat man wirklich einen vollwertigen Desktop.
Wie ist das umgesetzt?
Genau, technisch umgesetzt ist das Ganze mit XRDP auf der lokalen Seite. Ganz wichtig, XRDP ist nicht öffentlich zugänglich. Der ist nur für lokale IP-Adressen freigeschaltet und der wird dann über ein Guacamole, vielleicht sagt es dem einen oder anderen, das ist ein Remote Viewer, wird das dann dort hingeleitet. Und tatsächlich haben wir Guacamole so umgebaut, dass das Ding ein zentrales Nutzermanagement überhaupt unterstützt. Weil normalerweise haben wir in so einem Ding, die Technologie von Guacamole ist klasse, aber es ist nicht dafür gedacht, dass man das relativ einfach zentral dann über verschiedene Nutzer verwalten kann. Und das haben wir dann da tatsächlich mit reingebaut, dass man tatsächlich... Jeder Benutzer hat sein eigenes Home, jeder Benutzer hat sein eigenes Environment in der Hinsicht. Nein, also die Root-Partition ist nicht geteilt, das ist in der Home-Partition geteilt, wenn man haben möchte. Und in der Hinsicht ist auch sehr stark darauf geachtet, dass der Nutzer nicht weiter groß drauf rauskommt. Man kann es auch so einrichten, das ist auch jetzt in verschiedenen Setups geplant, dass man das auf einem separaten Server, betreibt und dann einfach nur das zentrale Nutzermanagement sozusagen drüber rüberzieht. Aber die restlichen Fragen würde ich nochmal ganz kurz in 5 Minuten klären, dass wir da einfach nochmal komplett nochmal durchgehen können. Genau. Also, sicherheitstechnisch braucht man sich da erstmal RDP-technisch keine Gedanken machen, das ist abgedichtet. Und was jetzt demnächst kommt, ist, dass man auch direkt drucken kann und auch den Drucker mit anziehen kann und auch, Dateien relativ einfach dann zwischen der lokalen Maschine und dem entfernten Desktop packen kann. Ja. Was auch dabei ist, ist, dass man, wenn man möchte, das RDP für lokale IP-Adressen freischaltet, dass man genau diese gleiche Sitzung ganz normal mit einem normalen Remote-Desktop-Viewer drauf zugreifen kann und dass man das dann auch so nutzen kann nochmal zusätzlich. Ja, kommen wir nochmal kurz zu Roadmap. Das ist jetzt ungefähr das, was drin ist in dem Projekt. Und aktuell arbeiten wir an einer As-a-Service-Lösung. Das heißt, dass aktuell muss man das, wenn man das nutzen möchte, eben selber machen oder irgendwo anfragen, dass es gemacht wird. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir eben ganz einfach, wie bei Microsoft 365 oder Google Workspace, dass man da die Option hat, das auch irgendwo hosten zu lassen, aber mit dem Twist, dass man jederzeit diesen ganzen Cloud-Desktop oder diese ganze Cloud rüberziehen kann auf eine eigene Hardware zu gegebener Zeit, falls der Service irgendwann schließen sollte, sodass man ohne Probleme seine Daten natürlich rausbekommt, beziehungsweise den ganzen Server einfach nochmal irgendwo anders rumziehen kann. Haben wir auch schon in verschiedenen Punkten gemacht. Ein Client-Management ist geplant, dass man, wenn man jetzt im Unternehmen ist, auch ganze Linux-Clients oder ganze Linux-Rechner-Farmen, wenn man so möchte, betreiben bzw. Steuern kann. Und dann einmal das Add-on-Repository, was dann wirklich auch nochmal etwas einfacheren Zugriff gibt und auch nochmal die Community, in deren sich pushen soll. Ja, dann nochmal spezifischere Sachen, beispielsweise eine SharePoint-Funktionalität ähnlich, haben wir ja schon teilweise mit Nextcloud abgebildet, aber dass man da auch wirklich nochmal groß einen internen Webserver-Bereich dann betreiben kann, was dann abgeschottet ist und was dann auch relativ einfach dafür betreibbar ist. Eine API für Automatisierung nochmal, dass man da auch seine eigenen Anwendungen nochmal etwas besser damit betreiben kann. Mehrsprachigkeit, bis jetzt ist alles komplett in Deutsch, wurde auch sehr darauf geachtet, dass beispielsweise im Cloud-Environment alles auf Deutsch ist, dass wir deutsche Rechtschreibung drin haben und so weiter, was nicht immer der Fall ist bei manchen Linux-Distributionen. Genau. Und Mail-Server sind aktuell in Evaluierung, dass wir, das ist sozusagen der einzige Punkt, der bis jetzt noch fehlt in LibreWorkspace, eine gescheite Mail-Server-Integrität, dass man dann dort sein eigenes Exchange in Anführungszeichen hat, wobei man als selber Betreiber natürlich immer der Schwierigkeit ausgesetzt ist. Das ist ganz klar, das Problem werden wir auch nicht lösen können, Bezug Spam-Mails. Ne? Das heißt, manche Mail-Server müssen wir erstmal die kontaktieren, dass die unsere Mails überhaupt reinlassen. Das ist beispielsweise bei T-Online der Fall. Also von daher, das ist deswegen auch noch eine Evaluierung, aber es wird wahrscheinlich kommen. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Und jetzt bin ich auf eure Fragen gespannt.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen?
Ja, Anforderungen brauchen wir denn?
Die Hardware-Anforderungen wurden gefragt. Also die meisten, die Workspaces laufen, also wenn wir jetzt so sehen, kommt immer auf die Nutzeranzahl natürlich an. Also wenn wir jetzt beispielsweise so 10, 15 Nutzer sehen, dann sind wir so da zwischen 8 und 16 Gigabyte. Aufwärts kann es natürlich nochmal größer werden, je nachdem. Aber generell, also viele Instanzen werden auf 8 Gigabyte betrieben. Ganz einfach, weil ja, wenn man jetzt 15, 20 Nutzer irgendwie in der Domäne hat, also ist es ausgelegt, aktuell so bis 50 bis zu 100 Nutzern, dass ja nicht alle immer gleichzeitig online sind, beziehungsweise man halt natürlich Stoßzeiten hat, aber sich das dadurch ganz gut verteilt. Also so ab 4 Gigabyte mindestens, macht aber nicht so viel Spaß. Also 8 Gigabyte sollten schon sein, RAM und CPU-mäßig mindestens 2, 4 Kerne sind schon besser.
Den Unterschied gemerkt, nachdem ich mich das Workspace installiert hatte und dann habe
ich. Ja, können wir gerne auch nochmal gleich rausbringen.
Okay, gibt es weitere Fragen? Da hinten haben wir noch eine.
Ja.
Kommt sogar.
Ja, kann man das Ganze aus Clustern. Das heißt also, wenn ich jetzt hier Workspaces aufbaue, wo Leute halt einen Linux-Desktop haben, kann man das auf verschiedene Maschinen legen, damit halt Load Balancing stattfindet.
Ja. Also Clustering war die Frage, beziehungsweise Load Balancing. Also das ist, also Caddy kann das auf jeden Fall. Es ist aber jetzt nicht automatisiert bis jetzt im LibreWorkspace drinnen. Aber natürlich will auch LibreWorkspace langfristig wachsen. Wir haben uns bis jetzt auf die Funktionalität vor allem konzentriert, dass man das so zusammenbekommt, dass man auch wirklich eine gute Nutzererfahrung hat, bis zu 50 bis 100 Nutzer. Aber darüber hinaus ist natürlich Clustering langfristig, jedenfalls die Anbindung daran geplant. Man kann es jetzt auch schon umsetzen, ist aber halt eben auch noch nicht automatisiert drin. Also wenn man es jetzt beispielsweise im Bereich, im Gegensatz zu Open Desktop vergleicht, das ist jetzt das Ding vom Bund, meine ich, was ähnlich in die Richtung geht, das braucht direkt Kubernetes. Ne? Damit haben wir relativ viele Heimanwender natürlich dann draußen. Also möglich ist es jetzt auch schon, aber eben noch nicht integriert, sodass man es jetzt automatisiert irgendwie nutzen kann.
Mit welchen Problemen muss man rechnen, wenn man das zu Hause laufen lässt? Das heißt, dass man keine offiziellen URLs hat, sondern nur Localhost oder der 192-IP oder solche Dinge. Ich denke zum Beispiel an Matrix-Clients. Viele weigern sich, sich zum Server im LAN zu verbinden, wenn Reverse-DNS-Lookup fehlschlägt. Elements zum Beispiel ist einer von. Ich glaube, ChiliChat und noch einer waren die Einzigen, die sich dann trotzdem verbunden haben.
Ja, also ich muss es ja gar nicht wiederholen. Ne? Ist gar nicht rein. In der Hinsicht haben wir ein lokales HTTPS-Setup. Wenn wir LibreWorkspace lokal betreiben, bekommen wir auch die Zertifikate direkt rausgeschmissen, dass wir das dann auf den Servern direkt, also auf den Browsern oder Rechnern direkt installieren können, sodass da erstmal kein Problem ist. Reverse DNS-mäßig, das liegt natürlich am Netzwerk selber, beziehungsweise manchmal auch an den Endgeräten. Also klar, diese lokale Steuerung, beziehungsweise lokale Implementierung von LibreWorkspace hängt in gewisser Weise auch von den Endgeräten ab. Beispielsweise, manche mögen es nicht, wenn man, wie gesagt, dieses Reverse DNS hat. Das heißt, dass irgendeine öffentliche IP-Adresse, also irgendeine Domain, besser gesagt, auf eine interne IP-Adresse umleitet. Also es gibt verschiedene Router, die das natürlich können. Wenn es jetzt ein Kleingerät so erstmal nicht unterstützt, hatten wir bis jetzt Gott sei Dank noch nicht großes Problem. Dann muss man da natürlich schauen. Aber so generell eigentlich hatten wir jetzt auch in den Heim-Setups, also wir haben, ich würde sagen, 30% Heim-Setups, der Rest ist öffentlich, direkt zugänglich, hatten wir jetzt eigentlich wenige Probleme, wobei natürlich schon das ein oder andere, vor allem auch iPhones, manchmal sich so ein bisschen mit dem DNS-Cache unter anderem auch gewehrt haben, dass man das findet. Haben wir aber eigentlich nach einer Zeit eigentlich immer hinbekommen, aber tatsächlich ist es für viele Endgeräte schon einfacher, wenn es in gewisser Weise über ein öffentliches Ding jedenfalls geht und man vielleicht über die IP-Beschränkung dann da vielleicht nochmal Sachen einnimmt oder per VPN das vielleicht nochmal groß durchmacht, wobei dann ist wieder lokal, ne? Ja.
Bei DNS, wenn ich eine direkte Domäne einfach in andere Muster
Ja. dünn DNS. Also die Frage ist, wie machen wir das im lokalen Netzwerk, wenn man das per dünn DNS betreibt? Ist relativ einfach. Also normal hat jeder, ich sag mal, Heimbetreiber ja keine feste IP-Adresse. Die ändert sich immer wieder. Manche haben auch nur noch eine IPv6-Adresse. Damit müssen wir umgehen. Das geht tatsächlich ziemlich gut, dünn DNS-mäßig. Man kann dünn DNS-Provider ganz einfach, ich sag mal, einrichten auf seinem Router. Tatsächlich haben wir es auch auf vielen Libre Workspaces dann von dort aus gemacht, weil die Router das nicht sauber unterstützen bzw. nicht sauber machen. Und dann ist der Clou, dass man in die, wenn man das Public dann betreiben möchte, eine Public Domain sich holt und dann CNAME-Einträge erstellt, das dann auf die dünnen DNS leitet und dann hat man auch ohne Probleme ja, auch dieses Problem mit dem dünnen DNS gelöst. Eine Subdomäne umgeleitet? Eine Sub von, also Sub von Sub. Also bis jetzt ist es nur mit also Second und First Level diese Libre Workspaces mit drin, ist aber immer wieder eine Anforderung, die wir hören. Bis jetzt hat man das eigentlich auch immer so gut hinbekommen, aber technisch ist es eigentlich kein großes Problem, dass man eine Subdomäne von einer Subdomäne implementiert.
Das geht ja.
Das sollte eigentlich gehen. Doch, mit CNAME müsste es funktionieren, denke ich. Aber können wir uns auch gerne nochmal am Stand, also wir haben auch einen Stand draußen, auch nochmal anschauen. Also da gab es bis jetzt nie Probleme. Auch wie gesagt, bei nur IPv6-Sachen, wo man dann über CNUTTING dann drin ist, IPv4-mäßig, hatten wir eigentlich auch, also natürlich na, muss man da mal ein bisschen tricksen, aber hat es auch hinbekommen, auch mit IPv4, wenn man möchte. Aber da sind wir dann so ein bisschen im Netzwerkbereich drin. Das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, das Hindernis, dass viele Provider oder viele Internetprovider da manchmal, ja, ist einem Heimserverbetreiber, wenn man so möchte, schwer machen. Von daher ist manchmal dann doch das Öffentliche erstmal die einfachere Wahl, aber man kriegt das natürlich im Nachhinein auch immer wieder auch lokal umgezogen, wenn man möchte.
Okay, dann ganz großes Dankeschön nochmal. Na, die Fragen sonst bitte im Nachhinein. Danke.
Ja. Dankeschön.